und reden und handeln. Wisst ihr, und mir begegnen so viele gedrückte, bedrückte und beladene Seelen, unfreie Seelen, die an sich und an Forderungen einer Welt ohne Gott am Zerbrechen sind, belastet, gebeugt. Du musst so und so aussehen, sonst entsprichst du dem Idealbild nicht. Du musst dich so und so verhalten, wie es der Rädelsführer sagt. Das wird von dir erwartet. Du musst mit diesen Noten abschließen, sonst bist du nichts. Du musst bei dem oder bei der gut ankommen. Und wenn wir uns darauf ausrichten, werden wir Unfreiheit erleben und Abhängigkeit, können dran zerbrechen. Manche verschleudern ihr Leben in Drogen und Alkohol, Pornografie, ungesunde Beziehungen, verwirken ihre Kräfte im Alkohol, Pornografie, ungesunden Beziehungen, riskantem Sex. Workaholics sind unfähig, Grenzen zu setzen und merken nicht, wie sie ihre Ehe vielleicht oder ihre Beziehungen zerstören, nicht mehr Grenzen setzen können. Viele realisieren es erst, wenn ihre Beziehungen zerbrochen sind und sie merken, es geht nicht mehr weiter. Und ohne klare Identität werden wir verschiedenen Dingen erliegen. Ich denke an eine junge Frau, sie sagt unter Tränen, ich habe mich prostituiert, ich habe mich verkauft. Ich habe gedacht, das bringt mir Geld und Einfluss. Und jetzt ist mein Leben kaputt. Und dann zu hören, wie Jesus sie sieht und sie neu aufrichten will. Und eine klare Identität in Christus hilft uns, nicht dieser Anpassung oder Weltflucht zu erliegen. Jesus kann und will uns da herausholen, dass wir mit ihm leben können. Jesus sagt, ihr seid in der Welt, aber nicht von der Welt. Das heißt, ihr seid in dieser Welt und da hole ich euch nicht heraus, bis der Zeitpunkt gekommen ist. Aber eure innerste Verankerung ist nicht diese Welt, weil diese Welt wird vergehen. Jesu Nachfolger haben einen biometrischen Pass erhalten. Ich habe hier zwei meiner Pässe. Der eine ist abgelaufen. Da seht ihr Gust mit Vollbart, ohne graue Haare. Und da ist der neueste Pass, den ich letzthin gemacht habe. Da ist auch Gust drauf. Alter Mann. Ist meine Identität noch dieselbe? Obwohl ich älter geworden bin? Ja, ich bin immer noch Gust. Ergraut, aber meine Identität ist immer noch Gust. Ich kann es hier drin lesen, ich bin immer noch derselbe. Oder? Und so ist es, das sind jetzt einige Jahre oder Jahrzehnte dazwischen, aber meine Identität ist die gleiche geblieben mit dem Pass. Und jetzt schau mal, deine geistliche Identität in Jesus. Was für ein Spannungsfeld liegt da drin? Wo bist du schon überall durchgegangen und Gott steht zu dir und ist mit dir? Oder vielleicht bist du da am Zögern und sagst, wer bin ich? Dann lädt dich Jesus ein und sagt, schau, betrachte deine Einträge in deinem geistlichen Glaubenspass und erstarke daran. Was steht da drin? 1. Petrus 1, Vers 4. Wir haben es gehört letzten Sonntag. Wir sind berufen zu einem unvergänglichen, unbefleckten, unverwelklichen Erbe, das aufbewahrt wird im Himmel für dich. Und dann Vers 14, du bist Kind und Erbe dieses Erbes, das da geschildert wird. Du wirst erben durch Jesus Christus. Und bereits hast du heute Anteil an dem, was Jesus gehört. Jesus will nichts vorenthalten, was ihm gehört. Er möchte es mit dir teilen, weil du sein Kind und Erbe bist. Jetzt schon. Und künftig überreich und vollkommen. Dann heißt es hier im Text, du bist vom Vater auserwählt und ausersehen, steht da im Eintrag des Passes. Gott hat dich auf bald 8 Milliarden Menschen herausgerufen. Wozu? Um bei ihm zu sein, seine Liebe zu erfahren, seinen Plan mit dir in dieser Welt zu entdecken. Er möchte dich segnen und dein Leben öffnen in ihm. Du bist beständig, in und auf seinem Herzen. Was für eine Identität. Dann bist du sein Volk, mit dem er sein Leben in Gemeinschaft führen will. So heißt es in 1. Petrus 2, 9, das auserwählte Volk. Dann bist du Priester, ein königlicher Priester. Gott hat dich herausgerufen, hat gesagt, wenn du meine Erlösung annimmst und mit mir unterwegs bist, ich will dich gebrauchen als Priester. Das heißt, als einer, der in die Bresche treten darf und Menschen zu Jesus hinlieben und hinbeten darf. Wenn Daniel das gesagt hat mit dem Gebetstag, was für eine Berufung, oder? Menschen hinlieben dürfen durch Gebet. Was konntest du dazu beitragen für diese Einträge im geistlichen Pass? David? Nichts. Geschenk von Gott, Einträge der Identität, weil er uns am Kreuz erlöst hat. Deshalb hast du diese Einträge. Aber das ist auch gleichzeitig eben die Herausforderung, dass wir in dieser Welt Fremdlinge sind und Gäste. 1. Petrus 2, 11. Unsere innerste Verankerung ist nicht in dieser Welt. Und wo immer wir als Christen versuchen, unsere Berufung darin zu finden, in dieser Welt ohne Gott aufzugehen und Erfüllung zu suchen, losgelöst aus der Beziehung mit Gott, werden wir merken, dass das nicht funktioniert. Du wirst merken, deine innerste Heimat, wenn du wiedergeboren bist von Gott, ist nicht mehr in dieser Welt. Du gehst aufs Künftige zu. Paulus sagt, unsere Heimat ist im Himmel. Da gehen wir hin. Und weil wir noch nicht dort sind, sind wir Fremdlinge und Gäste hier unterwegs. Wir haben hier keine Heimat, auch wenn wir uns manchmal so einrichten wollen. Das gilt es zu bejahen, Geschwister, und fröhlich daraus zu leben und sagen, das ist doch genial, oder? Was hat Gott uns hier geschenkt? Das ist einzigartig, das gibt es nur bei Jesus, sonst nirgends. Und vielleicht sagst du heute Morgen, diese Identität kenne ich noch gar nicht. Ich höre jetzt das erste Mal davon, dann laden wir dich ein und sagen, komm, wir helfen dir, diese Identität in Jesus zu gewinnen und gewiss zu werden, dass deine Heimat im Himmel ist. Du darfst uns ansprechen. Wir wollen daraus leben, ganz praktisch. Das heißt, möglichst oft diese Einträge im Glaubenspass betrachten. Auf unsere Herzen wirken lassen. Daran erstarken, uns fröhlich darauf ausrichten. Betrachte diese Einträge. Und dann werde mutig und lass dich nicht fremd bestimmen von dieser Identität. Sag, das ist meine Identität und ich lass mich von nichts anderem bestimmen. So, wem glaubst du mehr? Dir? Anderen Menschen? Verletzungen durch andere Menschen? Menschen, die dir wehgetan haben? Oder sagst du, Jesus Christus ist meine Identität und darauf richte ich mein Leben aus? Wir werden in unserer Identität herausgefordert werden. Vielleicht kann man das nächste Bild zeigen. Ich habe dieses Bild im Internet gefunden zum Thema Sozialisation. Ist das der Versuch, Identität zu übergeben? So die Erwachsenen, die sich freuen am kleinen Knirps, der den ersten Schluck nimmt, zum zeigen, weißt du, wenn du da weitermachst, gehörst du auch zu uns. Aber eigentlich ist es ja Versuchung, oder? Zu einem Weg, der eben nicht gut ist. Das Bild heißt Der erste Schluck von Hugo Oehmichen. Wer sind wir? Und wir sehen hier deutlich, deshalb habe ich das Bild genommen, wie versucht wird, Identität zu vermitteln außerhalb von Gott. Vielleicht ist bei dir nicht diese Erwachsenenschaft und du der Knirps. Vielleicht sind es Meinungsbildner in der Gesellschaft, die sich versuchen, du musst dich so und so verhalten. Das und das wäre dran, wenn du bei uns dabei sein willst. Es wird geprüft werden. Übrigens auch bei Dietrich Bonhoeffer, und mich begeistert dieses Gedicht von ihm, wie er hingerissen worden ist in diesem Widerstand im Dritten Reich, wo er wollte Gott ganz treu sein und dann im Gefängnis saß, im KZ, und verwahrt wurde und schlussendlich mit seinem Leben bezahlt hat. Und diesen Spannungsfeld, lebendige Kirche zu sein in der Gesellschaft und Jesus treu zu sein, gibt es ein Gedicht, das heißt, wer bin ich? Wer bin ich? Sie sagen mir oft, ich trete aus meiner Zelle gelassen und heiter und fest wie ein Gutsherr aus seinem Schloss. Wer bin ich? Sie sagen mir oft, ich spreche mit meinen Bewachern frei und freundlich und klar, als hätte ich zu gebieten. Bin ich das wirklich, was andere von mir sagen? Oder bin ich nur das, was ich selbst von mir weiß? Unruhig, sehnsüchtig, krank, wie ein Vogel im Käfig, ringend nach Lebensatem, als würgte mir einer die Kehle, hungernd nach Farben, nach Blumen, nach Vogelstimmen, dürstend nach guten Worten, nach menschlicher Nähe, zitternd vor Zorn über Willkür und kleinlichste Kränkung, umgetrieben vom Warten auf große Dinge, ohnmächtig bangend um Freunde in endloser Ferne, müde und zu leer zum Beten, zum Denken, zum Schaffen, matt und bereit, vor allem Abschied zu nehmen. Wer bin ich? Der oder jener? Bin ich denn heute dieser und morgen ein anderer? Er beendet das Gedicht mit diesen Worten. Wer bin ich? Einsames Fragen treibt mit mir Spott. Wer ich auch bin, du kennst mich. Dein bin ich, o Gott. Sehen wir die tiefe Identität, der im ganzen Widerstand, in den Fragen, in den Herausforderungen bei ihm immer wieder diese Antwort fand: Ich bin dein. Verstehen wir, wie wichtig diese Identität, das Rückgrat des geistlichen Lebens ist. Deshalb ist es so wichtig, dass du dir Zeit nimmst, diese Identität zu betrachten. Und deine Herausforderung und das, was als Last auf deinem Leben lastet, die Herausforderungen mit dieser Identität anzugehen, dich stärken zu lassen. Wo? In Krankheit, in Überforderung, in Ablehnung durch andere, in Boshaftem, das uns widerfährt, in Erwartung anderer, ja auch im Rollstuhl. Oder wenn du, wie Jesus, mitten als Schafe unter die Wölfe gesandt wirst. Deine Identität ist wichtig. Das Zweite, eiche deinen innersten Kompass beständig an deiner neuen Lebensberufung. Da sagt Petrus, als gehorsame Kinder gebt euch nicht den Begierden hin, sondern wie der euch berufen hat, heilig ist, so sollt auch ihr heilig sein. Mit eurem ganzen Wandeln. 1. Petrus 1, 14 bis 15. Heilig sein wie Gott? Ist das nicht ein hochüberrissenes Ziel? Druck? Frommer Perfektionismus? Krampf? Was heißt denn heilig sein? Wenn wir das Neue Testament sorgfältig studieren, dann merken wir, es gibt durch die Erlösung von Jesus Heiligung vor der Neugeburt. Bei der Neugeburt werden wir geheiligt, nach der Neugeburt leben wir in der Heiligung und schlussendlich werden wir ein viertes, absolut vollkommen geheiligt sein, wenn wir bei Jesus sind. Petrus spricht hier vom dritten Bereich. Nach der Neugeburt sollen wir heilig werden. Das ist als Prozess zu verstehen. Was heißt heilig werden? Heilig werden heißt, wir sind von Jesus durch sein Blut erkauft mit dem Ziel, ihm ganz für seine besten Absichten und Pläne mit uns zur Verfügung zu stehen. Es gibt im Alten Testament die Hohenpriesterschaft und der Hohepriester trug ein Stirnschild mit der Aufschrift Heilig dem Herrn. Das meinte, du bist ausgesondert nicht für die Zwecke dieser Welt, nicht für boshafte Menschen, sondern für den lebendigen Gott. Du gehörst ihm und er möchte dich führen und leiten und er will, dass du ihm dienst, dass du ihm zur Verfügung stehst. Heilig dem Herrn. Gott gab dein Leben nicht, damit es durch andere bestimmt oder zerstört wird. Du bist so wertvoll, dass Gott sagt, ich habe dich gepostet, gekauft, für mich und meine Absichten, die liebevoll und einzigartig sind. Du bist nicht dazu da, dass dein Leben zerstört wird, sondern dass es Erfüllung erlebt mit Gott auf dem Weg hin zu ihm. Also weder Weltflucht noch Anpassung, sondern die Absichten Gottes. Wir haben hier Anpassung, könnte man sagen, da ist der Zeitgeist das Bestimmende. In der Anpassung regiert der Materialismus. Nur was ich haben und mir leisten kann. Die Ich-Sucht. Ich sage, wie ich lebe, was ich tun will und was nicht. Nicht ein Gott, der mir hier dreinreden will. Und die Situationsethik. Die Anpassung lebt Ethik so, wie sie es richtig und gut findet, ohne Gott. Da ist dann auch nicht so schlimm, wenn man vor der Ehe mit anderen schläft. Oder in der Ehe fremd geht, weil es ja einfach nicht mehr passt. Man sagt, die Situation ist so schwierig, deshalb erlaube ich mir jetzt dieses und jenes. Ohne zu merken, was man zerstört. Die Weltflucht auf der anderen Seite, haben wir schon angetönt, die ganze Welt ist böse. Und man sieht gar nicht mehr, dass Gott die Welt geschaffen hat, um uns auch daran zu erfreuen. Alles ist böse. Angst ist das Leid. Die Leidempfinden, wo man überall Verführung und Sünde sieht und sich nicht mehr froh wird über die Erlösung in Jesus. Das große Thema ist Abgrenzung. Das Empfinden, alle anderen liegen falsch, auch Gemeinden, nur wir sind die Richtigen. Und oft folgt das hier, Rückzug aus aller Verantwortung in dieser Welt. Kein Einbringen in der Politik, keine Verantwortung übernehmen, nirgends Berufe erlernen, wo man Einfluss nehmen könnte in der Gesellschaft. Das sind Berufe, die sind doch von der Welt, das bringt doch gar nichts. Und Gott will uns senden. Francis Schaeffer hat gesagt, die Annahme des Zeitgeistes dieses Zeitalters ist die gröbste Form der Weltlichkeit im eigentlichen Sinn des Wortes. Die Anpassung. Dietrich Bonhoeffer hat auch hier ein starkes Wort geprägt in seinem Buch Widerstand und Ergebung. Hören wir gut zu. Wir sind Hinterwäldler oder wir sind Säkularisten. Das heißt aber, wir glauben nicht mehr an Gottes Reich. Sobald wir auf diese Bereiche eingehen und sagen, ich lebe das eine oder das andere in einem Extrem, sind wir nicht mehr Menschen, die für Gott leben. Und Gottes Absicht ist ganz anders. Gottes Absicht ist hier in seiner Autorität, in seiner Wahrheit, in seinen Werten. Und da will er, dass wir eine frohe Erwartung haben, ihm zum Beispiel gehorsam sind. Und dann eben mit seinem Power leben können. Wir wollen oft seine Kraft und seinen Power, ohne ihm gehorsam zu sein. Weil Gehorsam ist für den autonomen Menschen der Postmoderne ein Gräuel. Er denkt, er würde dabei verlieren. Dabei ist es der beste Weg, den wir wählen können, wenn wir mit Jesus leben. Und Jesus macht uns deutlich, schau, erst sein in der Autorität, in deiner Berufung und dann tun. Und wenn du in der Identität und der Berufung von Jesus lebst, wirst du in seiner Kraft und Autorität dienen können, und zwar in eine bestimmte Richtung. Vorwärts. Das Erste, was Gott uns beruft dazu, ist Wesensähnlichkeit. Er will, dass wir ihn in seinem Wesen ähnlicher werden. Wir haben hier ein Bild auch, das wir hier einspielen können. Es hat Kurt Spieß geschossen auf dem Kronberg. Heilig werden heißt, den Vater zum Vorbild werden, sagen, ich will ein Stück werden wie er. Seht ihr den Jungen? Mich begeistert dieses Bild. Der Vater läuft hier und der Junge genau dasselbe, oder? Er hebt die Füße genau gleich wie der Vater, er hält die Hände genau wie der Vater. Er gleicht sich am Vater ab. Und das ist für mich ein treffendes Bild für das, was es heißt, eben für Jesus zu leben, ihm ähnlicher zu werden. Das heißt Heiligwerdung. Heiligwerdung heißt nicht mit mit den Füßen 7 Meter über dem Boden schweben, über all dem, was ungöttlich ist, sondern heilig sein heißt, ich lebe in dieser Berufung, Gott wesensähnlich zu werden. Und das Zweite, dass ich mein Herz öffne für die Herrlichkeit Gottes. Dass ich sage, ich habe einen Wunsch, ich will dich, Vater, verherrlichen. Was sagte Jesus, bevor er ans Kreuz ging? Er sagte, Vater, ich habe dich verherrlicht auf Erden. Ich habe für dich gelebt. Heilig werden heißt, mit dem innersten Herzen ausgerichtet sein, Herr, ich will so leben, dass du verherrlicht wirst. Merken wir eine andere Bewegung? Merken wir, dass diese Bewegung weder links noch rechts geht, sondern vorwärts? Und wenn wir vorwärts schauen und ein Ziel haben, was wir erreichen wollen, haben wir dann Zeit für diese Dinge, die hier negativ angeführt sind, für unsere Begierden, für das, was widergöttlich ist, für Sünde, für Dinge, die unser Leben zerstören? Wie macht das ein Sportler, der für Marathon trainiert, oder? Er schaut, dass er möglichst einen großen Rucksack hat, möglichst viele Steine da reinwirft und sagt, ich trainiere, damit ich das Ziel dann erreiche. Nein. Er wird allen Ballast ablegen, um das Rennen zu laufen und befreit ans Ziel zu kommen, dass er seine Leistung abrufen kann, oder? Und genauso, wenn es um Begierde und Süchte geht in unserem Leben, Dinge, die Gott nicht wohlgefällig sind. Wenn dich Begierden und Süchte im Griff halten, wenn du immer gebeugt bist und Gott nicht mehr erlebst, dann frag dich einmal, ob du in dieser Berufung lebst, die Gott dir gegeben hat. Gesagt hat, schau, ich will, dass du für mich lebst in meiner Kraft. Bist du nahe an meinem Herzen? Ich möchte dich segnen. Diese Kraftlosigkeit ist verbunden mit der Frage, lebe ich Christus zentriert oder ich zentriert? Es gibt hier 3 hilfreiche Motive, die wir zeithalber nicht ausführen können, aber Petrus sagt, es gibt 3 unterstützende Motive. Das erste ist die Gottesfurcht, dass ich Gott über allem fürchte und ehre. Nicht im Sinn von Angst, sondern von Respekt, weil er dieser liebende, gewaltige, gerechte Gott ist, der diese Welt geschaffen hat und zur Vollendung bringen wird. Ehrfurcht vor seiner Herrlichkeit. Das zweite, den Preis der Erlösung. Schau doch, was es ihn gekostet hat, dich aus dieser Welt herauszulösen, für seine Zwecke und Absichten zu gewinnen. Und dann die ablaufende Zeit, sagt Petrus. Sei dir bewusst, dass deine Zeit ablaufen kann. Ich war gestern mit meinem Bruder unterwegs und er hat mir erzählt, sagt er, du, jetzt ist eine nahe Mitarbeiterin in meinem Team, die hat einen Hirnschlag bekommen. Jetzt liegt sie im Spital und kann sich überhaupt nichts mehr erinnern. Das war ein Schock. Und ich habe dann zu ihm gesagt, gell, das kann uns jeden Tag passieren in unserem Alter. Keiner von uns weiß das. Bin ich dann vorbereitet? Und das Letzte, was ich heute noch erwähnen will, ist, dass wenn wir diesen Weg gehen, dann sagt Jesus, schau, es geht um Sendung. Wenn du hier diesen Extremen nicht erliegen willst, dann geht es um Sendung. Vorwärts. Ich sende dich. So sagt es der Petrusbrief, heilig sein, führt ein rechtschaffenes Leben unter den Völkern, damit sie eure guten Werke sehen und Gott preisen am Tag der Heimsuchung. Segnet viel mehr. Ist das Rückzug oder Sendung, was hier geschildert wird? Ich glaube, Petrus spricht hier von Sendung. Jesus sagt es so, wie mich mein Vater gesandt hat, so sende ich euch. Ich will nicht, dass ihr hier verhaftet bleibt. Ich will nicht, dass ihr hier verhaftet bleibt in einer Gesetzlichkeit, sondern ich will euch vorwärts führen in einer Sendung. Bonhoeffer sagt es so, Kirche ist nur Kirche, wenn sie für andere da ist, unterwegs in der Sendung. Heinrich Kemmner, ein Erweckungsprediger, sagt, Christen sind berufen, welttüchtig zu sein und nicht weltflüchtig. Gut gesagt, oder? Aus der Ewigkeit heraus plant Gott diese Sendung für Gemeinden, für die Stammi, für Gemeinden in unserer Stadt, in unserem Land, weltweit und für dich persönlich hält er eine Sendung bereit. Ist dir mal aufgefallen, dass die ganze Apostelgeschichte von Sendung handelt? Gott beruft seine Diener und sendet sie. Wohin? In offene Türen. Zu offenen Türen. Das heißt, die Strategie der offenen Türen. Offenen Türen. Also nicht die Strategie der Brechstange, sondern die Strategie der offenen Türen. Deshalb finden wir in der Schrift das Gebet für offene Türen. Deshalb der Gebetstag, wo wir beten für offene Türen und dann, wenn sie sichtbar sind, wie das Luther-Oratorium oder Alpha Life, dann gehen wir in der Kraft Jesu hinein, weil sie uns senden lassen. Nicht aus Angst, sondern befähigt vom lebendigen Gott. Da rüstet sich jemand zu, um Religionslehrerin zu werden. Und dann kommen diese ganzen Fragen. Wie wird das sein, wenn ich mich da hineinsenden lasse? Ja, es wird Widerstand geben. Natürlich, weil es um die Wahrheit Gottes geht. Aber Gott mit seiner Kraft wird da hineinwirken, wenn wir die offene Türe im Herzen bejahen und sagen, Herr Jesus, ich bin bereit. Ist das alles so einfach? Können wir Jesus einfach so vertrauen? Wisst ihr, manchmal wird unser Glaube bis aufs Äußerste geprüft, wo nichts mehr von uns bleibt, wo nur noch Gott helfen kann oder sonst geht es schief. Und ich denke an zwei Dinge. Eine möchte ich nennen, die Konferenz für Religion und Staat, zu der wir als Evangelische Allianz eingeladen worden sind. Und ich war da und ich habe mich überlegt, was sind da für Leute? Das ist der Regierungsrat, da ist der muslimische Imam von Wiel. Und Gott hat es so geführt, der saß direkt neben mir. Und da sind Bischöfe der syrisch-orthodoxen Kirche und viele Religionsvertreter des Judentums. Und jetzt geht es darum, wie bin ich da drin? Gott hat die Türe geöffnet. Könnt ihr euch vorstellen, wie viel Schiss ich hatte? Das kleine Predigerlein geht da hinein in diese Höhle des Löwen. Was geschieht mit mir? Was soll ich da? Und dann folgt ein Referat über neuere Bewegungen im Christentum in der Schweiz und die Freikirchen werden überhaupt nicht erwähnt, totgeschwiegen. Soll ich mich jetzt einfach ducken, nichts sagen? Oder hat mich Jesus gesendet? Also habe ich gesagt, Jesus, du hast die Türe geöffnet, jetzt bist du dran. Ich kann das nicht. Und dann konnte ich das hineintragen und es wurde aufgegriffen. Es bewegte die Menschen. Sie haben gemerkt, auch der Referent, da hat er in seinen Studien, obwohl er eine Professur hat, einen wichtigen Bereich der Erneuerung in der Schweiz glatt übergangen. 5-10% sind freikirchliche Christen in unserem Land. Die Frage ist, ob wir die offenen Türen im Vertrauen auf Gott gehen und die will er dir persönlich geben und mir und auch uns als Gemeinden, auch als Stammi. Wisst ihr, Nachfolger Jesu sind geistliche Server. Die hocken nicht im Wellental und starren auf die Welle, bis sie sie überschlägt über ihnen und sie zugrunde gehen, sondern sie schauen, die Welle kommt und dann steige ich auf und surfe dahin, wo Gott mich will. Und er wird mir die Kraft und Befähigung geben. Das kann auch ganz einfach sein, damit möchte ich schließen. Meine Frau ist ständig unterwegs, zu sehen, wo kann sie Gutes hineinlegen. Da komme ich gar nicht mit. Auf der anderen Seite bin ich ständig unterwegs, weil Jesus mir diese Berufung gegeben hat und sagt, ich will mit Menschen ins Gespräch kommen über die Liebe Jesu. Und bei beiden öffnet Jesus immer wieder die Türe. Gerade letzte Woche, bei mir auch wieder in einem Gespräch. Und ich möchte schließen mit einem Traum, den ich habe und ich vermute und hoffe und glaube, es ist Jesu Traum. Ich sehe einen schlafenden Riesen in der Stammi. in Gemeinden, in unserer Stadt, in unserem Land. Und dieser schlafende Riese macht sich auf zur Sendung der Strategie der offenen Türen. Ich sehe dieses Bild, wie Menschen in Bewegung kommen, die sich aufmachen in der Identität, in Jesus erstarken, sich nicht Anpassung veröden oder der Weltflucht hingeben, sondern der Sendung Jesu. Die unterwegs sind mit dieser Frage, Herr, wie kann ich dich verherrlichen? Wo hast du eine offene Türe für mich? Und ich kann dir garantieren, Jesus hat für dich und für mich und für uns als Gemeinde eine maßgeschneiderte offene Türe aus der Ewigkeit geplant. Und ich träume davon, dass wir fröhlich und gelassen vertrauend Jesus bei Jesus sind, wenn die Türen verschlossen sind. Und wenn die Türen aufgehen, dass wir dann mit Leidenschaft und Liebe hineingehen und diese offenen Türen nutzen für Jesus. Dass dieser schlafende Riese geweckt wird, nicht Anpassungsdruck oder Weltflucht erliegt, sondern vorwärts geht in der Kraft Jesu. Gott segne euch. Amen.